Wir beschäftigen uns heute Morgen mit Römer 7, die Verse 14 bis 25. Und es geht um die Frage, welche Erfahrung beschreibt Paulus in diesen Versen mit dem Gesetz? Die eines Christen oder die eines Nichtchristen? Heute Morgen habe ich die Argumente dafür genannt, Paulus beschreibe seine Erfahrung, die er als Christ mit dem Gesetz Gottes gemacht hat. Und heute Nachmittag führe ich Gründe für die Sichtweise an. Paulus schildert seine Erfahrung, die er als Nichtchrist mit dem Gesetz gemacht hat. Und diese Sichtweise ist verknüpft mit der Ansicht, Paulus schildert in erster Linie die Erfahrung Israels unter dem Gesetz. Und in diese Erfahrung klingt er sich als Angehöriger dieses Volkes ein und kann auch aus eigener Erfahrung bestätigen, was das Gesetz mit einem frommen Israeliten macht, der sich unter das Gesetz stellt. Ihr habt auf den ausgeteilten Blättern die Argumente. Es sind 10 an der Zahl. Das erste Argument. Paulus spricht oder das, ich sage jetzt mal so, dass ich bin jetzt ja bei der etwas anderen Sichtweise, das Ich, von dem Paulus spricht, ist in enger Beziehung zum Fleisch, also zur eigenen sündigen Natur. Nach Vers 14 ist dieses Ich seiner eigenen Natur ausgeliefert und der Sünde unterworfen. Und nach Kapitel 7, Vers 25 ist es an das Gesetz der Sünde versklavt. Und dies entspricht genau dem Zustand, den Paulus in Kapitel 7, Vers 5 beschreibt. Als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Dann aber beschreibt Paulus die Erfahrung von Christen in Kapitel 7, Vers 6 und unterscheidet diese Erfahrung von Vers 5. Und sagt also im Gegensatz zu Vers 5, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Und der Aufbau des Abschnitts spricht dafür, dass Paulus die Erfahrung von Nichtchristen mit dem Gesetz beschreibt. In Vers 5 schildert er das Leben unter der Forderung des Gesetzes. Ich lese nochmal den Vers. Als unser Leben noch von unserer eigenen sündigen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Das hatte zur Folge, dass wir für den Tod Frucht brachten. Und dieses heillose Leben unter dem Gesetz beschreibt Paulus dann in den Versen 7 bis 25 weiter. Aber in Kapitel 7, Vers 6 unterscheidet er die eigentliche Erfahrung, die Christen jetzt machen, und betont also, nun aber, wenn also Vers 6 Vers 5 gegenübergesetzt werden kann oder sogar muss, liegt es nahe, dass die Erfahrung, die Paulus dann ab Vers 7 beschreibt, bis Vers 25, sich nicht auf Christen bezieht, weil es eine Entfaltung von Vers 5 ist, die Vers 6 entgegengesetzt ist. Vers 6, Kapitel 7, Vers 6, wird dann eben ab Kapitel 8, Vers 1 weiter entfaltet. Ebenso wie in Vers 7, Vers 6 enthält nämlich auch Kapitel 8, Vers 1 einen Hinweis, da spricht Paulus auch nun oder jetzt, um die neue Heilszeit zu markieren, in der die Christen leben. Kapitel 8, Vers 1, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das heißt, sowohl Kapitel 7, Vers 6 als auch Kapitel 8, Vers 1 beschreiben das Neue, das der Erfahrung, die das Ich von Vers 7 an macht, entgegenstehen. Das zweite Argument. Das Ich kämpft auf sich gestellt gegen die Sünde, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Paulus fasst ja in Vers 25b den Kampf des Ich so zusammen: So diene ich selbst also meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes, meiner sündigen Natur nach aber dem Gesetz der Sünde. Paulus sagt aber an anderen Stellen, dass Christen nicht auf sich gestellt gegen die Sünde kämpfen, sondern in ihnen wirkt Gottes Geist. Römer 8, Vers 9. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Hiervon finden wir nichts in Römer 7, Vers 7 bis 25, dass diesem Ich in irgendeiner Weise durch den Geist Gottes geholfen würde. Das dritte Argument. Das Ich ist nach Vers 14 der Herrschaft der Sünde unterworfen. Ich bin meiner eigenen Natur ausgeliefert, ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. In Römerbrief Kapitel 6 hat Paulus vorher aber schon deutlich gemacht, dass Christen in dem Tod von Christus mit ihm seinen Tod gestorben sind. Sie sind dadurch der Sünde gegenüber tot und ihrer Herrschaft entzogen. Einige Verse in Kapitel 6 sagen dies deutlich aus. Vers 2, Römerbrief Kapitel 6, Vers 2. Wir sind im Blick auf die Sünde gestorben. Wie können wir doch noch länger in ihr leben? Oder Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr dienen. Und Kapitel 6, Vers 11 geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Schließlich lese ich noch Römer 6, Vers 18. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und zu Sklaven der Gerechtigkeit gemacht worden. Das vierte Argument. Das Ich ist ein Gefangener des Gesetzes der Sünde. Der Kampf, den Paulus in den Versen 15 bis 20 beschreibt, Kapitel 7, veranschaulicht diesen Kampf, diesen aussichtslosen Kampf. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, denn ich tue nicht das, was ich will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Der also, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Im Gegensatz dazu, was Paulus hier beschreibt, sagt er in Römerbrief Kapitel 8, Vers 2, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, von dem Gesetz der Sünde befreit worden sind. Während er in Römer 7 sagt, dass sie unter diesem Gesetz der Sünde stehen. Römer 8, Vers 2. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das fünfte Argument. Paulus weiß natürlich, dass Christen weiter mit Sünde zu kämpfen haben. Er bringt dies zum Beispiel in Römer 6, Verse 12 und 13 zum Ausdruck, wo er Christen zum Kampf gegen die Sünde auffordert. Zitat: Lasst also die Sünde nicht in eurem sterblichen Leib herrschen, sodass er seinen Leidenschaften gehorcht. Stellt die Glieder eures Leibes nicht als Waffen der Ungerechtigkeit für die Sünde zur Verfügung, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als solche, die vom Tod lebendig geworden sind, und die Glieder eures Leibes als Waffen der Gerechtigkeit für Gott. Also hier die Aufforderung von Paulus an Christen, sich dem Kampf gegen die Sünde zu stellen, die Sünde nicht in ihrem sterblichen Leib herrschen zu lassen. Was Paulus aber in Römer 7, in den Versen 14 bis 25 beschreibt, ist mehr als ein Kampf gegen die Sünde. Er schildert hier vielmehr die ausweglose Versklavung unter der Herrschaft der Sünde, die vom Gesetz nicht durchbrochen, sondern verschärft wird. Vom Evangelium und von der Herrschaft des Geistes her vermag Paulus mehr zu sagen, als dass dann weiterhin ein fruchtloser Kampf gegen die Sünde geschieht, der sich in einer Klage äußert wie in Römer 7. Vielmehr begründet Paulus mit dem Evangelium die Wirklichkeit, Gott zu dienen. Es ist die Freiheit von der alten Ordnung des Gesetzes da, wie er zum Beispiel Römer 6, Vers 14 sagt. Die Sünde wird nicht länger die Herrschaft über euch haben, weil ihr nicht unter Gesetz seid, sondern unter Gnade. Das Ich in Römer 7 beklagt die Herrschaft der Sünde, weil es sich unter Gesetz sieht. Und es versucht, unter Gesetz mit der Sünde fertig zu werden und schafft es nicht. Das sechste Argument. Überhaupt sieht sich das Ich in 7, 14 bis 25 in der Verpflichtung, das mosaische Gesetz zu halten, und setzt alle ihm zur Verfügung stehenden Kräfte dazu ein, es zu erfüllen. Demgegenüber hat Paulus in Römer 7, 4 bis 6 schon gesagt, dass die Gläubigen von der Forderung, das Gesetz zu erfüllen, befreit worden sind. Vers 4. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern, ihr seid gegenüber dem Gesetz getötet worden durch den Leib von Christus, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem nämlich, der von den Toten auferstanden ist. So kann unser Leben jetzt für Gott Frucht bringen. Als unser Leben noch von unserer eigenen sündigen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Das hatte zur Folge, dass wir für den Tod Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz befreit, wir sind dem gegenüber gestorben, das uns gefangen hielt. Wir sollten in der Folge der neuen Ordnung, die vom Geist bestimmt ist, dienen und nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Das siebte Argument. Ich gehe die erstmal jetzt der Reihe nach durch und dann gebe ich ein bisschen Luft und dann könnt ihr erwidern. Das siebte Argument. In Kapitel 7, Vers 13 behauptet Paulus, dass die Sünde die Ursache dafür ist, dass ein Mensch sterben muss. Das Gesetz ist nur als Mittel von der Sünde missbraucht worden, um dies herbeizuführen. Vers 13. Aber heißt das dann, dass etwas, das gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Und diesen Zusammenhang erklärt Paulus dann weiter in den Versen 14 bis 25. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass sich Vers 13 auf Nichtchristen bezieht, dann müssen es auch die Verse 14 bis 25, wenn sie Vers 13 näher erklären. Das achte Argument, wir haben ja gesehen, dass die Sichtweise, die besagt, dass Paulus hier die Erfahrung von Christen beschreibt, ein sehr starkes Argument hat im Blick auf die letzten zwei Verse. Dieses achte Argument versucht, dieses Argument zu entschärfen. Vers 24 endet die Beschreibung der Heillosigkeit unter dem Gesetz mit einer Klage. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Auf diesen Klageruf gibt Paulus dann die vorgezogene kurze Antwort: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Um dann im nächsten Satz das Hauptthema nochmal zusammenzufassen. Also gilt nun, dass ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, aber so wie ich von Natur aus bin, bin ich an das Gesetz der Sünde versklavt. Also dieser Ausruf, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, blickt voraus, ist eine Art Einschub, die Begründung für diese Gewissheit. Steht dann in Kapitel 8. Das neunte Argument, der Wechsel der Vergangenheitsformen, in Kapitel 7 Vers 13, zu Gegenwartsformen, ab Vers 14 kann erklärt werden. Zuerst schildert Paulus in erzählerischer Weise seine bzw. des Ichs Erfahrung als Nichtchrist unter dem Gesetz. Dann wechselt er in die Gegenwartsform, um den andauernden Status der Hilflosigkeit unter dem Gesetz zu betonen. Das Präsens wird im, das ist für die Theologen, wird im Griechischen ja häufig benutzt, um einen andauernden Zustand zu beschreiben. Das letzte, zehnte Argument, das Ich hat innerlich Freude am Gesetz Gottes und stimmt ihm mit Freude zu. Kapitel 7, Vers 22. Das erklärt sich dann nach dieser Sichtweise dadurch, dass Paulus hier sein Verhältnis als frommer Jude, der noch ohne Christus lebte, und das aller frommen Juden unter dem Gesetz schildert. Dies entspricht zum Beispiel dem, was Paulus in Philipper 3 über sein vergangenes Leben als Pharisäer schreibt. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ich glaube, da habe ich nicht alles. Ich müsste mal nochmal aufschlagen. Philipper 3, Verse 5 und 6. Weil am Ende von Vers 6 geht Paulus so weit, dass er sagt, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Er will damit nicht sagen, dass er sündlos gelebt hat, aber nach dem Maßstab, den die Pharisäer aufgestellt haben, der einem Leben in Gerechtigkeit Ausdruck verleiht, konnte man Paulus nichts nachsagen. Da war er anerkannt unter seinesgleichen. Dieses Urteil betraf aber dann natürlich vor allem den äußeren Lebenswandel nach dem Gesetz, nicht die inneren Neigungen. Paulus schreibt dann ja auch weiter in Kapitel 3, dass er diese Sichtweise dann vollkommen aufgegeben hat, dass er seine vermeintliche Gerechtigkeit für Dreck erachtet im Vergleich zu der Gerechtigkeit, die er durch Christus hat. Und auch ein wichtiger Aspekt, dass das Ich in Römer 7 dem Gesetz innerlich zustimmt, soll nicht das Ich, wie soll ich sagen, besonders hervorheben, dass es eine besondere Qualität hat. Sondern es geht hier um das Gesetz. Dass das Ich dem Gesetz zustimmt, sagt etwas aus über die Qualität des Gesetzes. Das Gesetz ist so gut, dass wenn man es liest, erkennen muss, es ist nichts Böses drin. Es muss dann umso betrübter das Ausmaß seiner Sündhaftigkeit anerkennen. Und so sind die Aussagen von Paulus dann in den Versen 15 bis 19, Kapitel 7, zu verstehen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, denn ich tue nicht, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Und das ist die Hauptbetonung. Ja, es geht Paulus ja in diesem Abschnitt um die Hauptbetonung, zu erklären, dass das Gesetz gut ist, obwohl die Sünde es missbrauchen kann.
Ja. Wie kann ein nicht wiedergeborener Mensch etwas, das von Gott kommt und seinen Charakter widerspiegelt, gut finden, wirklich gut finden?
Also Paulus sagt in Römer 2, dass das sogar Heiden können. Dass Gott den Heiden etwas ins Herz gegeben hat, das mit dem Gesetz übereinstimmt und das sie für gut befinden. Er geht ja dann sogar so weit, dass er sagt, die werden euch dann, euch Juden, die ihr das Gesetz habt, die werden euch richten. Ja, also die Argumente, die für mich dann den Ausschlag geben, dass ich dieser Sichtweise den Vorzug gebe, sind vor allem die Argumente, die von dem Gesamtzusammenhang ausgehen, der Gedankenfluss von Kapitel 6, 7 und 8, die Schlüsselstellung der Verse 5 und 6, die offensichtlich einander gegenübergestellt sind. Der Rest von Kapitel 7 passt als Erklärung von Vers 5 und Kapitel 8 passt als Erklärung von Vers 6. Und auch wenn ich dieser Sichtweise anhinge, will ich damit nicht sagen, dass ein Christ ohne Sünde lebt, sondern solche Stellen wie Galater 5 bleiben bestehen. Der Christ steht in einem Kampf. Aber auch gerade eine Stelle wie Galater 5 bringe ich eher in Verbindung mit Römer 6 und 8 und nicht mit Römer 7. Weil auch dort bringt Paulus ja den Geist Gottes mit hinein. Er sagt den Christen ja, bedenkt, ihr habt durch den Glauben den Geist Gottes bekommen. Deswegen könnt ihr euch jetzt dem Kampf gegen das Fleisch stellen.
Wie kann Paulus in Philipper 3 so optimistisch über das Gesetz reden, wenn er in Römer 7 dann so Also und über sein Verhältnis zum Gesetz reden, wenn er Römer 7 dann so, ja, so vollkommen verstört darüber ist. Und beides aus der Sicht eines Juden.
Hier würde ich sagen, hat Paulus durch die Erkenntnis von Christus eine neue Perspektive zum Gesetz. Also er kann seinen alten Zustand richtig erkennen, in dem er war, als er unter dem Gesetz war, durch den Glauben an Christus. Und Philipper 3, ich sag mal so, da, er führt ja diese vermeintlichen Vorzüge auf, um sie dann im Anschluss gleich vom Tisch zu wischen. Also das Problem, dass die Sicht, also wenn man die Sichtweise vertritt, Paulus würde in Römer 7 die Erfahrung beschreiben, die alle Christen machen und die normal ist für ein christliches Leben. Dann ergibt sich das Problem, dass es normal ist für Christen, einen aussichtslosen Kampf gegen Sünde zu führen. Aus meiner Sichtweise müssen diejenigen, die diese Sicht vertreten, Paulus beschreibt die Erfahrung von Christen, eben doch einiges abschwächen. Ich verstehe es so, dass ich ist in Römer 7 ist hoffnungslos verloren. Es fürchtet nur Gottes Zorn und sieht keinen Blick auf Gottes Gnade. Jonathan.
Ich wollte erstmal sagen, dass die Frage, die wir jetzt gestellt haben, ob er das aus Sicht, aus christlicher Sicht, also wo schon nicht mehr in dem Gesetz steht oder davor noch schreibt, das ist jetzt die Frage, für die wir Argumente dafür und dagegen gesammelt haben. Sehr eng auf die Frage, die wir davor gestellt haben, aus welcher Sicht er schreibt, aus der jüdischen Sicht, also die Gesetze am Berg Sinai bekommen haben, oder aus christlicher Sicht oder aus
anderer? Das waren eigentlich die beiden hauptsächlichen Sichtweisen.
Ja, aber ich wollte sagen, dass es irgendwie Argumente gibt, weil die ich sagen würde, die man nicht so leicht widerlegen kann oder die man nicht widerlegen kann, oder wo ich zumindest nichts finde, die ich widerlegen kann, und bei kommt da auch. Und gibt es da nur schwarz und weiß? Also kann es nur, muss es so sein, dass er die ganze Zeit aus der selben Perspektive redet, oder kann sein, weil ich meine, Paulus war ja auch nicht.
Nee, es ist natürlich so, also es ist wie auf einer Waage. Man packt die Sichtweise der einen Argumente auf die eine Seite und die Argumente der anderen Sichtweise auf die andere. Ne? Und man wägt dann ab. Also man prüft, welches Gewicht haben die einzelnen Argumente. Und ich kann nur für mich sagen, für mich geht die Waage dann letztlich, ohne dass ich die Argumente der anderen Seite unnötig abschwächen will, neigt sich die Waage klar auf die eine Seite.
Aber ich habe mir so vorgestellt, dass Paulus hat ja einen Brief geschrieben.
Ja.
Und dann hat er ja eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er sich das jetzt so genau überlegt hat, über Stunden, okay, ich schreibe jetzt genau aus der Sicht, sondern ich glaube einfach, das ist seine Gedanken runtergeschrieben hat. Und da kann es ja auch noch passieren, dass er plötzlich einen Gedanken, wie ich finde, der ist jetzt plötzlich wieder was anderes. Also kann es nicht auch sein, dass er dann aus beiden Sichten so ein bisschen berichtet? Oder muss es so sein, dass er...
Also im Gegenteil, glaube ich, dass gerade in den Kapitel 5 bis 8, dass diese Kapitel sehr sorgfältig von Paulus aufgebaut worden sind. Ich habe versucht, das deutlich zu machen, dass Paulus in Römer 7, Verse 5 und 6 schon mal die beiden zwei Gliederungsverse, sage ich mal, reinbringt. Ne? Vers 5 erklärt er dann ab Vers 7 und Vers 6 ab Kapitel 8.
Das kann ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen, dass er das so... Also, dass er das genauso strukturiert. Ich meine, also, versuchen wir das jetzt heute auseinandernehmen. Das war mir ja vor über 2000 Jahren, also vor Jahren, vor 2000 Jahren, dass sie damals schon so, keine Ahnung,
die waren nicht blöd.
Nein. Ich will dazu sagen, Paulus schreibt nicht immer so. Okay. Es ist aber so, dass gerade der Römerbrief wahrscheinlich der Brief ist, den er am am genauesten komponiert hat, sage ich mal, wo er sorgfältig Argumente an bestimmten Orten bringt.
Das heißt, es ist entweder so oder so. Also entweder er schreibt wirklich aus der Sicht als Christen oder eines...
Für mich ja. Okay. Ich muss jetzt aber noch dazu sagen, dass an dieser Frage natürlich nicht alles hängt. Ich selber kann mich wiederfinden in Aussagen von Kapitel 7, dass ich sage, ja, also ich kenne das auch. Diese Erfahrung mit dem Gesetz, mit meinen Werken. Aber irgendwie kann ich nicht so tun, als wenn Christus nicht da wäre. Ich kann nicht so tun, als wenn ich vollkommen versklavt wäre an die Sünde, weil ich auch erfahre, dass Gott mir schon in vielen Dingen geholfen hat und auch weiter hilft, ohne dass ich jetzt vollkommen wäre. Und auch manche Dinge, die böse sind in meinem Leben, erkläre ich jetzt, erkenne ich auch jetzt viel, viel klarer als vorher. Es ist ja häufig so, etwas, was böse ist, erkennt man erst dann richtig als böse, wenn plötzlich das Gute daneben gestellt wird oder man auch selber anfängt, gute Verhaltensweisen einzuüben. Also ich will jetzt hier kein Ideal aufstellen, so nach dem Motto, wer sich zu stark in Römer 7 wiederfindet, der kann kein Christ sein oder so. Also nichts selber.
Also ich fand das Argument 2 ganz interessant, dass ich kämpfe auf sich gestellt gegen die Sünde ohne Hilfe des Heiligen Geistes.
Ja.
Und dann ist meine Frage oder meine Idee, dass Paulus hier wahrscheinlich schon denjenigen beschreibt, der unter dem Gesetz gelebt hat, also den Juden, der das Gesetz bekommen hat, aber dass es auch uns beschreibt, in dem Zeitpunkt, wo wir versuchen, auf uns gestellt gegen die Sünde zu kämpfen.
Richtig.
Nicht mehr auf Christus.
Also ich gestehe zu, jeder Christ kann durch Ungehorsam in den Stand von Römer 7 geraten. Dass er so auf das Gesetz blickt, als gäbe es Christus nicht. Und auf eigene Faust versucht, dieses Gesetz zu erfüllen. Und meint, Gott damit zu dienen.
Und ich finde auch, wenn man zum Glauben kommt, und ich habe das auch schon in etlichen Biografien gefunden, dass man das Gefühl hat, wenn man zwar nicht verstanden hat, was Christus wirklich getan hat, was das bedeutet, dass man erst nur auf dieses Gesetz guckt. Und dann genau diese Erfahrung macht, bis man dann endlich dann merkt, weil es einem gepredigt wird, nicht elender Mensch, ja Christus ist ja da. Das kann manchmal ja so ein Prozess sein, der ein Jahr oder noch länger dauert. Man ist dann ja noch nicht begrüßt mit der Gnadenerkenntnis. Total. Und ich habe das schon in ganz vielen Biografien gefunden, dass Christen dann erstmal so richtig, also wie als erstmal unter dieses Gesetz gestellt wurden, bevor sie dann verstanden hatten, was Jesus wirklich getan hat.
Ja.
Dann würde ich gerne, oder ich verstehe da nicht so ganz Vers 25, also ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, das können wir alle nachvollziehen, egal für welche Sichtweise es spricht, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Das bezieht sich dann nach der Sichtweise auch noch immer auf ein...
Das ist die Zusammenfassung dieses ganzen Abschnittes, Verse 14 bis 25, der letzte Satz. Und dass Paulus nach dem inneren Menschen dem Gesetz dient, heißt nicht, dass er Frucht für Gott bringt. Sondern es gilt, also als Überschrift, gilt weiterhin Vers 5, dass das Gesetz, dass die Sünde durch das Gesetz nur Dinge hervorbringt, die den Tod bringen. Also wie gesagt, also ich verstehe so, dass Paulus so positiv von diesem Ego redet, nach dem inneren Menschen, soll mehr über die Qualität des Gesetzes aussagen, weniger über dieses Ego. Denn es geht um das Gesetz, weil das Gesetz ist ja in Frage gestellt, weil es in der Hand der Sünde missbraucht werden konnte. Umso mehr hebt Paulus jetzt hervor, nein, nein, das Gesetz ist so offensichtlich gut, dass jeder es als gut erkennen muss und insbesondere als frommer Jude, dann kommt der Eifer hinzu, dieses Gesetz zu halten. Vielleicht noch ein Vers dazu. Paulus gesteht den Römer 10, Vers 4. Ich lese mal Vers 1, Römer 10, Vers 1 bis 3. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht, das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Und Paulus redet offensichtlich von Pharisäern und Schriftgelehrten und frommen Juden, die das Gesetz hochhalten, die sich darum bemühen, das Gesetz einzuhalten in ihren Werken. Und Paulus stellt das auch nicht in Frage. Er nennt es Eifer für Gott, nur haben sie nicht die richtige Erkenntnis. Und dieser Eifer, das Gesetz einzuhalten, hilft ihnen nichts im Blick auf Gott. Deswegen betet Paulus ja für sie, dass sie errettet werden, weil sie auf diesem Wege eben nicht errettet sind, dass sie versuchen, das Gesetz einzuhalten. Ja, also, und ich finde, Römer 7 passt besonders auf solch einen Juden, einen frommen Juden, der alles aufs Gesetz hält, der alle Kräfte mobilisiert, um das Gesetz einzuhalten, und dann scheitert. Hoffentlich scheitert und somit Paulus klagt, dass er verloren ist unter dem Gesetz. Weil so weit sind ja manche Pharisäer gar nicht gekommen, sondern haben gedacht, es ist alles in Ordnung.
Diese Beurteilung in 8 Vers 1, also so gibt es jetzt keine Beurteilung und Verdammnis mehr, bezieht die sich jetzt auf die Beurteilung vom Gesetz oder auf die Beurteilung vom Gericht Gottes?
Ich sehe da also jetzt keinen Unterschied. Also wir werden ja auf Grundlage des Gesetzes verurteilt. Es sei denn, wir vertrauen unser Leben Christus an, dann ist dieses Urteil hinfällig. Noch Fragen? Anmerkungen? Ich habe das jetzt ein bisschen intensiver gemacht, weil es betrifft eine wichtige Frage, nämlich wie gehen wir als Christen mit dem Gesetz Gottes um? Wie beurteilen wir unsere eigene Sünde im Leben? Welche Erwartung haben wir daran, dass Gott durch seinen Geist in unserem Leben wirkt? Für mich ist es klar, der Christ ist und bleibt ein Sünder. Für mich ist aber auch klar, es bleibt nicht alles beim Alten. Und ohne ein neues Gesetz aufzustellen, dass man jetzt einen bestimmten Katalog an Früchten in seinem Leben wahrnehmen muss, bin ich davon überzeugt, dass Gott durch seinen Geist wahrnehmbare Dinge bewirkt, die wir wahrnehmen können in unserem Leben, an denen wir uns freuen können, die uns nicht dazu verführen sollen, dass wir uns unserer selbst rühmen. Ne? Warum soll ich mich dafür rühmen, dass Gott mir immer mehr Freude schenkt, am Evangelium zum Beispiel? Ich würde sagen, das ist eine der größten Früchte, die der Geist Gottes wirkt. Warum soll ich mich dafür schämen, dass Gott bestimmte Bereiche in meinem Leben, dass er dort so hineinwirkt, dass wirklich Verhaltensweisen auch geändert werden? Aber ich bleibe bei dem, was Luther gesagt hat, auch wenn Luther das möglicherweise etwas anders gemeint hat, dass der Christ beides zugleich ist, Sünder und Gerechter in einem. Ja, aber er ist gerecht gesprochen in Christus und er gehört durch den Glauben eben dieser neuen Heilsordnung an, dieser neuen Zeit, die mit Christus angebrochen hat, in der Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Gut, dann lass uns noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Beistand und den Beistand deines Heiligen Geistes, dass wir auch an diesen schwierigen Dingen uns zurechtfinden durch dein heiliges teures Wort. Herr, wir bitten dich, dass du alles in uns fördern möchtest, was deinem Wort entspricht, und dass du jeden von uns davor bewahrst, dass wir irgendwelchen Irrtümern aufsitzen. Herr, fördere du selbst alles, was wahr ist. Amen.
Amen. Heiliger Gott, du siehst unseren Wunsch, dir zu gefallen und dich zu verherrlichen und zu ehren. Und du siehst auch, wie oft dieser Wunsch nicht in unserem Herzen wohnt. Wie oft wir nur auf uns selber sehen und auf unsere eigene Ehre und dass wir im Mittelpunkt stehen. Ach Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du diesen Wunsch vermehren möchtest und dass du durch deinen Heiligen Geist uns stärken und anleiten möchtest, Herr, dass wir auf dich und auf unseren Nächsten sehen, von ganzem Herzen und mit allen unseren Kräften. Herr, du kennst auch unsere Motivation, weswegen wir das tun. Du weißt, Herr, wenn wir es nur aus Pflichterfüllung tun, Pflichtbewusstsein, oder du weißt, wenn wir es doch am Ende um unsere eigene Frömmigkeit willen tun, um unsere eigene Heiligkeit willen, die wir vor dir haben, und wenn wir nur wieder, Herr, im innersten Herzen meinen, gute Werke vor dir anzuhäufen, auch wenn wir es vielleicht nicht zu sagen und denken. Bitte hilf du, dass wir doch wirklich durch deinen Heiligen Geist getrieben sind und dich im Blick haben bei allem, was wir tun, nicht uns selbst. Amen.
Amen. Wir bitten dich, Vater im Himmel, auch darum, dass du in unserem Leben viele Dinge wirkst, die dich ehren und die unsere Freude an dir vermehren. Amen.
Ja, Jesus Christus, bitte gib, dass wir auch jetzt nicht alles verstanden haben, doch uns noch weiter mit diesem Thema beschäftigen und das Stück für Stück verstehen können. Hab Dank dafür, dass dein Geist doch wirklich wirkt, dass wir das wissen dürfen. Hilf uns darauf zu vertrauen und ja, wirke du mächtig in uns, dass wir nicht nur so dahin leben, sondern wirklich bewusst leben und dir nachfolgen. Im Blick auf dich und dein Kreuz, Herr. Amen.
Amen. Heiliger Gott, wir danken dir für all den Segen, den du uns heute geschenkt hast, für das wunderbare Wetter, das wir hier genießen durften, für alle Freude und allen Spaß beim Spielen und in unserer Freizeit. Herr, aber auch Dank für diese gute Gemeinschaft und das gemeinsame Singen. Herr, danke, Herr, dass du uns reichlich beschenkst, auch mit Essen, Herr, und allem, was wir brauchen. Wir bitten dich auch um deinen Segen für diesen Abend, für die Nacht, die vor uns liegt. Wir danken dir vor allem auch für alle Gesundungen, die du geschenkt hast und für alle Bewahrung. Amen.
Amen. Amen.